DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Neustart, wie Wirtschaftsminister Altmaier dem Handel mit Vietnam neuen Schwung geben will. Neue Dienste, wie Apple unabhängiger vom iPhone werden soll und hoffen auf bessere Zeiten, wie die türkische Tourismusbranche unter den politischen Verhältnissen leidet. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. Großer Bahnhof für Xi Jinping in Paris. Vom roten Teppich beim Empfang unter dem Triumphbogen bis zum Trip an die Côte d'Azur wird dem chinesischen Staats- und Parteichef so einiges geboten. Und falls der mächtige Mann aus dem Reich der Mitte denkt, Frankreich sei trotz allem doch nur ein kriselndes Fliegengewicht, hat sich Macron mit Angela Merkel und Jean-Claude Juncker Verstärkung aus Brüssel und Berlin geholt. Aus Paris berichtet Barbara Kostolnik.
Es passiert selten bis nie, dass bei Staatsbesuchen dieser Größenordnung neben dem eigentlichen Staatsgast auch noch andere Gäste aus anderen Ländern hinzugebeten werden. Macron aber, der gerne größer denkt, hat genau das getan. Ich wollte den Staatsbesuch meines chinesischen Gastes mit einem Treffen über den Multilateralismus beschließen, in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Merkel und von EU-Kommissionspräsident Juncker.
Jean-Claude Juncker.
Ein starkes Zeichen, das Macron da setzt. Direkt nach der ersten Sitzung der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung kommt also auch die Bundeskanzlerin nach Paris. Die EU, besser gesagt Deutschland und Frankreich und der Kommissionspräsident, reden also mit der Großmacht China. Warum? Wir machen das zum ersten Mal im Rahmen eines bilateralen Treffens. Zum einen, um das Bild eines Europas abzugeben, das sich organisiert und zusammenarbeitet. Und zum anderen, um in einem guten Format den Multilateralismus zu diskutieren. Das haben sich die chinesischen Partner gewünscht. Und Macron ist viel zu höflich und zu klug, um den chinesischen Partnern einen Wunsch wie diesen abzuschlagen. Außerdem redet er gerne und viel über Multilateralismus. Es ist eine Herzensangelegenheit des französischen Präsidenten. Und Verbündete kann man ohnehin nie genug haben. Man kann den Multilateralismus nicht neu organisieren und denken ohne China. Frankreichs Außenminister Le Drian vertritt die gleiche Meinung wie sein Präsident, denn die globalen Herausforderungen in der Trump- und Putin-Ära bedürfen umfassender und neuer Überlegungen. Man kann nicht gegen die Erderwärmung kämpfen, ohne China auf seiner Seite zu haben. China auf seiner Seite haben ist das eine, aber auf wessen Seite steht China dann wirklich, außer auf seiner eigenen? Denn seit in China nicht mehr T-Shirts kopiert werden, hat sich das Land zu einer großen Herausforderung entwickelt, zu einem Global Player, einer gewaltigen Konkurrenz, der sich die EU geschlossen stellen muss, sagt Macron. Seit zahllosen Jahren haben wir keine gemeinsame Strategie und das kam China nicht ungelegen, dass wir so gespalten waren. Aber das ist kein Zeichen von Klarheit und auch nicht gut für unsere Mitbürger. Von Geschlossenheit ist die EU nur derzeit weit entfernt. Die osteuropäischen Länder lassen sich heftig von China umwerben und gerade erst hat Italien eine Reihe von Abkommen mit China geschlossen, bilateral und ohne EU-Absprache. Dass vor allem die Südländer offen für chinesische Investoren sind, kann ihnen Macron dabei nicht verdenken. Wir haben eine politische Verantwortung für die aktuelle Situation. Wenn ich mir anschaue, was wir in der Krise 2008 gemacht haben, wie wir viele Länder, vor allem im Süden, unter Spardruck gesetzt und zu Privatisierungen gezwungen haben, aber keine Europäer dort investieren wollten. Nun, die einzigen, die investiert haben, waren Chinesen. Vor allem das chinesische Projekt der neuen Seidenstraße beunruhigt die EU, wirbt das Projekt doch explizit um süd- und osteuropäische Länder. Mit milliardenschweren Fonds will Peking Asien und Europa zusammenbringen. Macron will nun gemeinsam mit Angela Merkel und Jean-Claude Juncker erreichen, dass die neue chinesische Seidenstraße nicht zur Einbahnstraße wird, sondern der gesamten EU und damit auch Frankreich zugutekommt. Für Frankreich ließ sich der gestrige Nachmittag gut an. 14 Milliarden schwere chinesisch-französische Abkommen wurden unterzeichnet. Von Atomkraft bis zur Raumfahrt wollen Franzosen und Chinesen künftig noch enger zusammenarbeiten. Der bilaterale Businessplan des französischen Präsidenten ist schon mal aufgegangen.
Anders als in China ist der Wirtschaftsboom in Vietnam noch immer ungebrochen und deutsche Unternehmen sind in vielen Bereichen gerne gesehen, etwa bei Infrastrukturprojekten oder Zukunftstechnologien wie den erneuerbaren Energien. Seit vor 2 Jahren der vietnamesische Geheimdienst einen Geschäftsmann in Berlin entführte, ist das Verhältnis allerdings getrübt. Jetzt ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach Vietnam gereist, um den Beziehungen neuen Schwung zu geben. Aus Hanoi, David Zayons.
In Vietnams Hauptstadt Hanoi sieht man es an vielen Ecken.
Die vietnamesische Wirtschaft boomt. Ein Wachstum von 7% stellt viele andere Länder in den Schatten. Eine Chance auch für Deutschland, glaubt Bundeswirtschaftsminister Altmaier.
Wir haben ja mit Vietnam ein großes Freihandelsabkommen ausgehandelt, als Europäische Union. Das soll möglichst bald unterschrieben werden und in Kraft treten. Wir haben über ganz konkrete Fälle der Zusammenarbeit gesprochen, wenn es um Pflegeberufe geht, wenn es aber auch darum geht, wie wir Manager fortbilden und qualifizieren können in Vietnam.
Das Programm für die Fortbildung vietnamesischer Manager in Deutschland wurde bei Altmaiers Besuch verlängert. In dem südostasiatischen Land sind deutsche Unternehmen in vielen Bereichen gerne gesehen. Vietnams Handelsminister An sieht zum Beispiel Potenzial bei erneuerbaren Energien.
Especially for the renewable energy, including also the solar power and also the wind power.
Mit dem Minister in Vietnam unterwegs sind große Player wie Siemens, aber auch vergleichsweise kleine Unternehmen wie Mehle aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen entwickelt in Vietnam eine Biogasanlage, versorgt von Bauern aus der Region. Die vietnamesische Seite beschreibt Markus Pichotka von Mehle als kooperativ.
Vietnam hat seit Jahren in verschiedenen Stufen einen Masterplan zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Und Teil dieses Masterplans sind Zollerleichterungen bei Komponenten, die für den Bau und die Umsetzung von erneuerbaren Energien notwendig sind.
Nicht alles läuft rund. Der Genehmigungsprozess zieht sich in die Länge. Pichotka hofft, dass Altmaiers Besuch dabei hilft. Die deutschen Autobauer kämpfen mit Importbeschränkungen. Der Verkauf deutscher Autos ist stark zurückgegangen. Und auch Korruption ist ein großes Thema. Das wohl wichtigste Problem in den Beziehungen ist aber kein wirtschaftliches. Es ist der spektakuläre Fall eines vietnamesischen Geschäftsmannes, der in Deutschland entführt wurde, vom vietnamesischen Geheimdienst auf offener Straße mitten in Berlin. Seit knapp 2 Jahren sitzt er in Vietnam in Haft. Die Folge war eine diplomatische Eiszeit zwischen beiden Ländern. Um die Menschenrechte steht es in Vietnam insgesamt nicht gut. Im Vorfeld des Besuchs forderten Bundestagsabgeordnete der Grünen Altmaier auf, sich für Menschenrechtler einzusetzen. Altmaier spielte vor Ort auf den Entführungsfall an, sprach von einer schwierigen Phase in den Beziehungen.
Ich habe selbstverständlich auch mit über die Probleme gesprochen zwischen unseren Ländern. Menschenrechte spielen für die deutsche Politik eine entscheidende Rolle, egal um welches Land es sich handelt. Das wissen auch meine Gesprächspartner.
Jetzt will Wirtschaftsminister Altmaier den Blick nach vorne richten. Das bedeutet keinen Freibrief, sagt er. Aber Altmaier hofft, sein Besuch könnte eine Art Neustart sein für die Beziehung zwischen Vietnam und Deutschland.
Und wir gehen von Vietnam in die USA. Seit Apple weniger iPhones verkauft, sucht der Konzern nach neuen Einnahmequellen. An seinem Firmensitz in Cupertino im Silicon Valley hat das Unternehmen nun neue Angebote vorgestellt, mit denen es sich breiter aufstellen will. Neben einem Streamingdienst soll es auch Bezahlplattformen für Zeitschriften und Spiele geben und eine eigene Apple-Kreditkarte. Markus Schuler.
Die große Sorge, die Apple-Chef Tim Cook und den Konzern schon seit langem umtreibt, sind die sinkenden Verkaufszahlen des bisherigen Cashbringers iPhone. Deshalb genießen die Services, also die Zusatzdienste wie Cloud-Speicher oder das Musikstreaming-Angebot Music, bei dem 58-Jährigen seit Jahren höchste Priorität. Apple-Chef Cook.
Now we have a whole range of services.
Wir bieten eine Reihe von Diensten wie die iCloud, Siri oder Apple Maps. Außerdem gibt es Apple Music und Podcasts und Bücher sowie den App Store. Das sind alles Angebote, die überall und jederzeit auf all unseren Geräten zur Verfügung stehen. Fast 11 Milliarden US-Dollar hat der Konzern im vergangenen Quartal mit diesen Diensten umgesetzt. Das ist ein Plus von 19% gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt ganz deutlich die Richtung, die Cook dem Technologieunternehmen verordnet hat. Ein wichtiger Baustein soll das neue Streaming-Angebot Apple TV Plus werden. Das Besondere, die neue App wird es zum Start nicht nur auf Apple-Geräten geben, sondern auch auf Smart-TVs großer Hersteller wie Samsung, LG oder Sony. Jamie Ehrlicht von Apple.
Apple TV Plus is an ad-free subscription service.
Es handelt sich um einen werbefreien Abo-Dienst, der online und offline funktioniert. Alles ist herunterladbar. Wir bieten exklusive Spielfilme und Shows und bringen jeden Monat neue Inhalte. Es wird uns ab Herbst in über 100 Ländern geben.
100 plus countries. It's a global service. And it's all starting this fall.
Was das neue Angebot kosten soll, teilte der Konzern nicht mit. Verpflichtet wurden große Namen aus Hollywood, zum Beispiel Filmemacher Steven Spielberg, der eine Sci-Fi-Serie unter dem Titel Amazing Stories für das Unternehmen gedreht hat und eigens an den Firmensitz nach Cupertino gekommen war.
It's the universal human trait to search for meaning. So in these
Die Menschen sind immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und wir glauben, dass die Zuschauer in diesen unzusammenhängenden Geschichten dennoch einen roten Faden erkennen werden. Wir wollen Amazing Stories zu einer einzigartigen thematischen Erfahrung machen. Auch Talkmasterin Oprah Winfrey wird mit dabei sein. Sie erhält eine live gestreamte Talkshow. Rein rechnerisch könnte sie damit von rund 1,4 Milliarden Nutzern gesehen werden. So viele iPhones, Tablets oder Mac-Computer sind auf dem Markt. Wir streamen ein Gespräch mit einem Auto und wir sind dann live über alle Grenzen hinweg zu sehen. Mit unseren Geschichten verbinden wir die Menschen, egal wo man sich aufhält, wer man ist, Mann, Frau, Kind. Und wir alle blicken hinauf in denselben Himmel und staunen. Die neue Streaming-Plattform fällt vergleichsweise mickrig aus, verglichen mit dem, was Netflix oder Amazon Prime ihren Kunden an selbstproduzierten, exklusiven Inhalten anbieten. Gut 1 Milliarde Dollar hat Apple da wohl in die Hand genommen. Zum Vergleich, Netflix gibt ungefähr das Zehnfache im Jahr für Eigenproduktionen aus. Warum Apple hier mit angezogener Handbremse in den Markt geht, ist schleierhaft. In wenigen Monaten will der Disney-Konzern ebenfalls mit einem eigenen Streaming-Angebot starten. Für den US-Markt stellte das Unternehmen auch eine News-App vor. Darüber lassen sich Magazine und wenige Tageszeitungen lesen. Nur die Regionalzeitung LA Times und die Finanzzeitung Wall Street Journal sind mit dabei. Die wirklich wichtigen nationalen Titel, wie die New York Times oder die Washington Post, fehlen. Außerdem gehören rund 300 Zeitschriftentitel zu dem Angebot. Fast 2 Stunden dauerte die Präsentation der schönen neuen Zusatzdienste im Steve Jobs Theater in Cupertino. Ob Apple damit wirklich unabhängiger von seinem Smartphone-Geschäft wird, darf stark bezweifelt werden. Dafür startet das Unternehmen zu halbherzig in einen hart umkämpften Markt.
Informationen aus dem Silicon Valley von Markus Schuler. In der Türkei hatten viele Hoteliers auf ein neues Rekordjahr gehofft. Schon 2018 hatte die Zahl der Urlauber wieder stark angezogen. Terroranschläge oder die Inhaftierung deutscher Staatsbürger schienen vergessen. Doch seit die Bundesregierung ihre Reisehinweise für die Türkei verschärft hat und sich das politische Klima im Vorfeld der türkischen Kommunalwahlen weiter aufgeheizt hat, geht die Angst um. Die Angst, dass die Touristen doch wieder einen großen Bogen um die Türkei machen könnten. Aus Antalya Karin Sens.
Der Strand von Antalya ist um diese Zeit noch leer. Auf den Hotelanlagen sind Handwerker und Gärtner zugange, bringen alles auf Hochglanz, bevor in ein paar Wochen der große Ansturm kommt. Hoffentlich. Denn wie sensibel deutsche Urlauber reagieren, hat sich gezeigt, als Deutschland seine Reisehinweise für die Türkei verschärft hat. Davor hatte der türkische Innenminister Süleyman Soylu gedroht, Teilnehmer bei Demos in Deutschland, die Terrorgruppen unterstützen, an der Grenze abzufangen, wenn sie in die Türkei in den Urlaub reisen. Der Hotelier Ali Kızıldağ drückt sich diplomatisch aus.
Wir in der Tourismusbranche haben uns über diese Aussage natürlich nicht gefreut. Wir sind eine Branche, die von der Politik vollkommen unabhängig arbeitet.
Das klappt nur nicht. Es gab eine Buchungsstelle. Ali Kızıldağ, der smarte Hotelier im Anzug, läuft mit dem Telefon am Ohr durch den weitläufigen Garten seines 5-Sterne-Hotels. Immer wieder erkundigt er sich bei seinen Gästen, ob sie sich wohlfühlen. Dass manche Urlauber zwischenzeitlich bei Türkei-Buchungen zurückhaltend waren, davon hat er nichts mitgekriegt, sagt er. Er geht von Einzelfällen aus. Remsiye Zengin ist Vorsitzende der pro-kurdischen HDP in Antalya. Sie hat andere Informationen.
Viele Menschen reisen zurzeit aus Angst nicht in die Türkei. Diese Angst, dass der in die Türkei kommt, im Gefängnis landet, belastet alle. Das hat die Menschen eingeschüchtert. Am Sonntag wird in der Türkei gewählt. Zwar geht es nur um Bürgermeister und Stadträte. Die AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan muss aber fürchten, dass sie wichtige Städte an die Opposition verliert, auch Antalya. Die Äußerungen des AKP-Innenministers Soylu spielen damit rein. Das hört Muhsin Taşar, ebenfalls Vorsitzender der HDP in Antalya, immer wieder.
Ohne Tourismus können keine Restaurants aufmachen. Ohne Hotels und Restaurants können auch die Zulieferer nichts verdienen. Diese Aussage hat alle aus der Tourismusbranche, also alle, die in Antalya leben, beunruhigt. Vielleicht mit Ausnahme von einigen AKP-Leuten.
Am Pool liegt eine Gruppe Iraner, die Frauen im Bikini. Matthias Uppmann sitzt im weißen Bademantel im Spa-Bereich. Der 52-jährige Unternehmer aus Gütersloh ist einer der wenigen deutschen Gäste. Die verschärften Reisehinweise hat er gelesen, sagt er und sitzt entspannt. Und auch mit der politischen Diskussion kann er wenig anfangen.
Wenn ich in Asien irgendwo Urlaub mache, dann habe ich zum Teil eben halt auch so ein Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Thailand Urlaub mache, regiert von einer Militärjunta, man muss das nicht so hoch aufhängen.
Die Türkei war für ihn im Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar. Hotelier Kisseldar klopft einem Mitarbeiter auf die Schulter. Er ist schon seit Jahrzehnten in der Branche und geübt in diplomatischen Worten. Nur einmal, mitten in der letzten Tourismuskrise, da ist ihm der Kragen geplatzt.
Ich hatte damals gesagt, gäbe es keine Politiker, wäre die Welt eine viel bessere. Ich werde bis zu meinem Tod genauso denken.
Ganz ohne geht's nicht. Die Frage ist, ob die Menschen in Antalya wirklich einen Wechsel wollen.
Ich habe wirklich keine Ahnung. Die Opposition sagt, wir gewinnen. Die Regierung sagt, wir gewinnen. Und ich sage, möge der Bessere gewinnen.
Wer für ihn der Bessere ist, das lässt der smarte Hotelier offen. Er ist bei der Wahl im Ausland, kann seine Stimme also gar nicht abgeben. Es klingt, als hätte er eine Ausflucht gefunden.
Karin Senz berichtete aus Antalya. Und damit geht dieser Podcast zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.